Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Das ist eben rein akustisch nicht so gut hörbar. Es ist Natur braucht Stadt, aber das auch im braucht hat eigentlich eine andere Farbe im Logo. Das heisst, eigentlich könnte man so sagen, Natur braucht auch Stadt. Und der Grund dafür ist eigentlich, dass man mittlerweile weiss, dass im Siedlungsraum eine unglaubliche Artenvielfalt hat. Also zum Teil wirklich viel höher als im Landwirtschaftsgebiet, weil halt sehr viele Arten, die aus dem Landwirtschaftsgebiet verdrängt werden, finden wir im Siedlungsraum neue Lebensräume. Also ich habe vorhin den Gartenrotschwanz angesprochen, der eigentlich so im extensiven Landwirtschaftsgebiet daheim wäre. Und weil es halt nicht mehr so viele Obstgärten hat, ist jetzt der plötzlich bei uns in den Friedhöfen, wo es auch viele Bäume hat, wo eine ähnliche Situation gibt.
Das ist Christine Föhr von Stadtgrün Bern. Sie macht auf einen interessanten Widerspruch aufmerksam. Wohnen in der Stadt hat nicht unbedingt den besten Ruf. Der Verkehr ist laut, die Ampeln an der Strasse stehen ewig auf Rot, die Baustellen sind nervig und überall die vielen Leute und das nicht nur am Weihnachtsverkauf. Doch wie wir es gerade gehört haben, für viele Tiere und Pflanzen ist das Leben in der Stadt nicht schlecht. Es gibt das ganze Jahr Blumen, Sträucher oder Bäume, die blühen. In den Gärten werden relativ wenig Pestizide und Dünger gebraucht und es gibt viele unterschiedliche Lebensräume für die Natur, auch wenn sie nur ein Quadratmeter gross sind. Am schönen, warmen Nachmittag im September stehen wir drum hoch oben über den Dächern von Bern und schauen abends auf die Altstadt. Die Christine Föhr ist Projektleiterin von Stadtgrün Bern und hat für das Aktionsjahr «Natur braucht Stadt» 7 Spaziergänge zusammengestellt. Zusammen gehen wir jetzt dann gerade auf einen von denen. Wir laufen los über Stock und Steine oder versteckte Stegeli und natürlich auch über Asphalt, Fußgängerstreifen und Baustellen. Es geht in die Beine. Am Ende vom Nachmittag haben wir über 10 Stationen angesteuert und viele Höhenmeter für die Biodiversität gemacht.
Ja, also wir sind jetzt hier relativ weit über den Dächern von Bern. Es ist wirklich, wir sind in einem Hügel oben und schauen hier runter auf die Altstadt. Und wir gehen dann eigentlich nachher ganz runter, bis zum Aarenufer runter. Also zum tiefsten Punkt von Bern. Und nachher gehen wir dann aber relativ schnell wieder zurück auf den gleichen Hügel rauf. Und durch das machen wir sehr viele Höhenmeter.
Super, ich bin gestern gerade im Pilates gesehen und habe eh schon Muskelkater. Vielleicht geht er ja dann wieder weg.
Genau.
Wir gehen mal los.
Ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass wir hier auf einen Spaziergang gehen, der einen bestimmten Namen hat. Was ist das für ein Spaziergang? Das hat irgendetwas Spezielles auf sich.
Genau, also wir haben von Stadtgrün Bern aus und auch mit Zusammenarbeit mit dem Botanischen Garten haben wir heuer ein Themenjahr lanciert. Das heisst, Natur braucht Stadt. Und mit diesem Themenjahr wollen wir eigentlich so ein bisschen Bevölkerung animieren, mehr naturnahe Lebensräume zu schaffen. Und dann haben wir für das gedacht, eigentlich müssen ja die Leute auch wissen, wie ein naturnahe Lebensraum aussieht. Und für das haben wir 7 Spaziergangrouten in der Stadt beschildert. Also man kann dann die verschiedenen Spaziergänge ablaufen und auf diesen Spaziergängen sieht man eben naturnahe Lebensräume. Ich kann die dann anschauen und hat auch ein paar Informationen. Die Lebensräume selber haben wir so ein bisschen mit einem roten Bilderrahmen wie dargestellt, dass wir einen roten Bilderrahmen haben, wo man durchschaut und dann den naturnahen Lebensraum sieht. Und dann noch ein paar Informationen auf einer Tafel, wo die Leute dann mehr Informationen zu diesem speziellen Lebensraum bekommen. Und ich habe gesagt, der Spaziergang jetzt hier heisst Altenberg Ahorn. Das ist so ein Wortspiel zwischen dem Ort, wo wir uns bewegen, im Altenberg. Und gleichzeitig ist noch eine Pflanze dabei, der Bergahorn. Und das ist einfach eine häufige Baumart hier. Die ist sehr wahrscheinlich, dass wir die unterwegs antreffen. Und so hat jeder Spaziergang so einen Namen, der einerseits auf einen Ort hinweist, aber andererseits auf ein Tier oder auf eine Pflanzenart, die man finden könnte.
Gibt es aus deiner Erfahrung eine Baumart hier in Bern, die sehr typisch ist von Bern.
So ein Berner Baum. Mhm. Also, es gibt relativ viel Rosskastanien halt, aus historischen Gründen. Das ist nicht eine einheimische Art. Aber viele Alleen sind früher mit Rosskastanien bepflanzt worden. So eine richtig typische Berner Baumart. Hätte jetzt gesagt, gibt es nicht unbedingt. Da stehen wir übrigens jetzt gerade um einen Bergenhorn.
Wir sind hier auf einem relativ dünnen Weg, was jetzt so durchabgeht, Richtung Aare, wo ich noch nie gesehen bin. Ein Wanderweg, ein geheimes Weg. Und wir kommen dann weiter vorne hier. Ich sehe es schon an so einem ersten roten Rahmen.
Wir kommen jetzt hier aus den Bäumen raus, auf eine sehr stotzige Wiese. Das ist, glaube ich, die berühmteste Wiese von Bern. Das ist der Aargauer Stalden. Und da ist natürlich der Lebensraum Wiese dargestellt. Das ist eine sehr wertvolle, sehr artenreiche Magerwiese, oder ein Halbtrockenrasen, besser gesagt. Und das ist einfach, ich finde das immer wieder sehr erstaunlich, dass wir sind hier eigentlich mitten in der Stadt. Wir haben eine Trockenwiese von nationaler Bedeutung, von dieser Ausdehnung einfach hier in Bern in der Stadt drin. Und wir haben jetzt den Rahmen nicht in Trockenwiese von nationaler Bedeutung gestellt, wir haben es jetzt halt ein bisschen nebendran gestellt, aber wir sehen jetzt die Wiese gleich. Und wir sehen jetzt auch, es ist jetzt nicht eine Hennenpracht an Blüten, das hat vor allem den Grund, dass jetzt da auf dieser Wiese der Mähzeitpunkt ist sehr spät. Also wir möglichst spät mähen, dass möglichst alle Pflanzen können absamen können. Und darum ist es jetzt noch gar nicht so lange her, dass hier gemäht wurde. Oder das ist jetzt halt die Wiese kurz und es hat nicht so viel grüne Pflanzen. Also wenn man sie wirklich die ganze Vollpracht erleben will, dann muss man so im Juni daher gehen. Dann hört man es dann auch. Also die ökologisch wertvollen Wiesen, die tönen ja auch. Dann hört man Grillen und Heugümper, Zirpen. Das ist dann wirklich so ein Konzert, das ich persönlich sehr schön finde. Und jetzt ist es halt sehr still. Jetzt hört man sie halt nicht in die Wiesen. Weil das Gras relativ kurz ist.
Ich habe in meinen Sommerferien so ein interessantes Buch gelesen. Dort hat eine australische Forscherin herausgefunden, dass es gewisse Pflanzen gibt, die wirklich Töne von sich geben. Ich glaube, es war Mais, was sie gemessen hat. Und man hat einfach davon so feine Messgeräte, dass man dann hört, wie das einfach so ein bisschen knirscht. Das tönt so wie ein Knattern ein bisschen. Und das ist also die Pflanze selbst, die den Ton macht. Und das habe ich also wirklich sehr interessant gefunden.
Ich denke auch, dass Pflanzen tönen. Ich habe das ähnlich so gelesen schon über Pflanzen, die mit den Wurzeln so ein bisschen wie klopfen. Aber ich denke, die Pflanzen reden extrem leise für unser Ohr. Aber wir hören natürlich näher, dass sie über die Insekten zu uns reden. Also die Summe von den Bienen und Summe von den Hummeln und eben die Heugümper und Grillen, das tönt näher auch.
Das ist interessant, weil irgendwann einmal habe ich gemerkt, dass wenn man durch die Stadt läuft, mit einem gewissen Bewusstsein dafür, was es da für Tiere, was es für Pflanzen gibt, dass man dann tatsächlich durchs Gehör allein Erlebnis macht, die man sonst nicht machen würde.
Ja, ich glaube, unbekannte Geräusche würde man gerne ausblenden. Vielleicht noch etwas. Also wir befinden uns jetzt wirklich mitten in dieser Trockenwiese von nationaler Bedeutung. Vielleicht einfach noch kurz zum Sagen, hier hat es auch verschiedene Orchideenarten. Das ist also wirklich sehr wertvolle Wiese. Das ist nicht einfach nur so Grünland.
Also das heisst, zum Losen und Schauen kommt dann vielleicht noch das Denken bzw. das Verständnis dazu, damit man etwas so richtig voll geniessen kann.
Und schmücken.
Und schmücken.
Aber wir sehen jetzt auch die Schwierigkeit, das ist sehr eine steile Wiese. Also zum Bewirtschaften ist das eine extreme Herausforderung. Die muss ja gemäht werden und bewirtschaftet werden. Das ist also nicht ganz einfach. Übrigens kommen wir jetzt hier so in einen sehr berühmten Bereich, der international berühmt ist. Das sind alles japanische Kirschbäume. Die gehören jetzt nicht unbedingt zur Trockenwiese. Aber die sind dann im Frühling extrem beliebt als Fotosujet. Da haben wir eigentlich quasi so die japanischen Kirschblüten zu Bern.
Ja, es ist lustig, weil dieses Jahr habe ich mich auch wirklich sehr darauf geachtet. Und dann habe ich gesehen, wie Leute manchmal sogar kurz Auto abgestellt haben, ausgestiegen sind und fotografiert haben.
Ja. Ja, es ist dann wirklich auch bei den Touristen sehr beliebt. Als Fotosujet. Also hier kommen wir jetzt noch in einen Bereich, der jetzt ganz klar nicht gemäht ist. Das ist jetzt so ein Altgrasstreifen, der sehr, sehr wertvoll ist. Für Kleintiere, die sich zurückziehen können, aber auch für Pflanzen, die noch später blühen, dass sie absamen können. Das ist eigentlich, der artenreiche Wiesen ist das quasi wie ein Muss, dass man einfach irgendwie einen gewissen Prozentsatz lässt, stehen, den man nicht schneidet, der absamen kann, wo sich Tiere zurückziehen können. Das ist sehr, sehr wertvoll.
Also jetzt geht es so stotzig hier ab. Wir sind immer noch eigentlich so am Hang. Es hat einen alten Kopfsteinpflaster. Und jetzt kommen wir dann hier runter zu diesem Kreisel, was auf der einen Seite zum Obstberg geht und hier halt eben zum Ausgang. Und jetzt kann man sagen, die Gesamtheit von diesen Spaziergängen tun hier relativ wichtige, für die Biodiversität wichtige Punkte bezeichnen.
Es sind vielleicht jetzt nicht die absoluten Top-Spots. Also jetzt der Aargauer Stall ist das ganz klar. Aber wir wollten eigentlich auch den Leuten zeigen, wie sieht eine Wildhecke aus, wie sieht eine wertvolle Wiese aus, wie sieht eine Ruderalfläche aus oder eine Pionierfläche. Also so wie verschiedene Bilder mit auf den Weg geben, dass sich die Leute etwas darunter vorstellen können. Es ist eigentlich so ein bisschen darum gegangen, wirklich ihnen Bilder zu geben. Darum vielleicht auch das mit dem roten Bilderrahmen. Es ist dann fast wortwörtlich ein Bild, ja.
Auf dem Weg zur nächsten Station sind wir im Gespräch abgeschweift und haben allgemein davon reden. Wie, haben wir uns gefragt, misst man eigentlich, wie biodivers eine Stadt ist? Der Klimawandel kann man mit der Temperatur oder dem CO2-Gehalt in der Luft messen. Aber bei der Artenvielfalt ist es nicht mit einer Messgröße gemacht. Wie gross die Fläche der Natur ist, das ist ein möglicher Faktor. Oder wie unterschiedlich die Lebensräume sind. Und natürlich, wie viele Arten dort vorkommen. Und sonst?
Ja, es zeigt einfach so ein bisschen die Vielfalt der Lebensräume, die wichtig sind für die Biodiversität. Es gibt so ein bisschen eine Idee. Es sieht nicht jede Wildhecke gleich aus. Es sieht nicht jede Dachbegrünung gleich aus. Und man kommt vielleicht so ein bisschen Idee über. Es passt doch nicht alles überall. Und gerade im Siedlungsraum ist es manchmal noch schwierig mit den Platzverhältnissen, mit den verschiedenen Nutzungen, mit den verschiedenen Ansprüchen. Und da muss man dann irgendwie so ein bisschen etwas... Meistens ist es dann eine Art wie ein Kompromiss. Aber häufig sind sie klein. Aber das macht nichts. Weil wenn man ganz viele kleine Flächen hat, gibt es dann auch wieder eigentlich viel.
Ich habe schon einmal mit jemandem darüber geredet, dass halt auch nicht jeder Lebensraum die gleichen Voraussetzungen hat. Und darum auch nicht jede Pflanze an jedem Ort wirklich kommt. Und dass es manchmal mühevoll und schwierig kann sein kann, an einem Ort, wo man etwas gerne haben will, weil man es schön findet, das anpflanzen, wenn es auch dafür nicht geeignet ist.
Ja, und da merken wir auch ganz klar, vielfach ist es so nicht bekannt. Also, man geht einfach in die Gärtnerei und dort sind halt viele Zierpflanzen. Und die kennt man und die sind ja relativ einfach zum haben. Darum sind sie ja in der Gärtnerei. Die verkaufen ja nicht irgendwelche kompliziert zu pflegenden Arten. Und viele Leute wissen auch gar nicht, was könnte ich denn für einheimische Arten anpflanzen in meinem Garten. Wo komme ich die über? Also, es sind auch viele so kleine Sachen, wo es dann daran auch scheitert. Wieso, dass man dann halt wieder zum Gartensortiment greift. Aber es ist schon so, von den einheimischen Arten hätten wir eigentlich für jeden möglichen Standort, wir haben Verschattige, wir haben Schattenpflanzen, wir haben Pflanzen, die sehr sonnige Standorte mögen verleiden, wir haben Pflanzen, die sehr magere Standorte mögen verleiden oder sehr nährstoffreiche. Also die Palette wäre eigentlich da. Man muss es einfach überkommen und wissen, was passt wo. Weil das stimmt schon, das gibt dann wahrscheinlich eine Frustration, wenn es eben nicht kommt.
Wir sind jetzt hier unten an der Aare und sie ist halt auch immer noch oder wieder ein bisschen höher, als sie oft ist. Das Hochwasser ist hier natürlich auch relativ weit hochgekommen im Sommer. Ich habe das Gefühl, es hatten auch Bäume gehabt, die das gar nicht so lässig haben gefunden.
Ja, eigentlich habe ich das Gefühl, dass all die Bäume, die hier unten sind, die haben ja schon manches Hochwasser erlebt. Und dass das eigentlich denen nicht so eine Rolle spielt. Also wir haben jetzt hier relativ viele Weiden. Und Weiden sind natürlich ganz klar so Auenarten. Also die gehören hierher und das tut denen nichts, wenn das zwischendurch überschwemmt. Die sind also extrem perfekt angepasst an diesen Standort. Und wie gesagt, hier auch, viele von diesen grossen Weiden haben junge Drahtgeflecht um den Stamm. Das ist ein Verbissschutz für den Biber. Also wir haben hier in Bern eigentlich über die ganze Aarenlänge haben wir mehrere Biberfamilien. Und die haben sehr gerne Weiden, weil es halt weiches Holz ist.
Es sind zum Teil so Sachen passiert, wie man dort hinten vielleicht sieht, weißt du, was das Bäume unterspült worden sind und dass es dann mitgerissen hat. In dieser Höchstphase inne, habe ich manchmal ganze Baumstämme gesehen, die da abschwimmen. Wenn man denkt, es kommt dann das Wehr, was passiert dort? Oder es kommt dann die Brückenpfeiler, was passiert dort? Es war verrückt gewesen, mal die Aare in Anführungszeichen. Also in einer ganz anderen Farbe, Ton und mit viel, viel eigentlich Gröll und Zeug, was sie mitgeführt hat, zu sehen.
Mhm. Ja, auf der anderen Seite eben jetzt. Gut, wenn sie dann die meisten Baumstämme landen, dann auch wirklich im Rechen vom Wehr. Die werden dort wieder rausgefischt, aber zum Teil werden sie vielleicht auch irgendwo in einer Kurve angeschwemmt. Und das gibt dann wieder ganz ein neues Strukturelement, das dann wieder einen Lebensraum für Tiere bietet. Also das ist dann schon interessant, wenn man es eben lässt. Jetzt sind wir hier unten beim Diakonis. Da haben wir jetzt gerade ein bisschen einen versteckten Weg. Und das ist fast alles nur Stegen. Das heisst, ich komme jetzt auch gerade ein bisschen zu schnaufen, weil ich bin nicht so sportlich. Aber das ist so ein Ort, den ich vorher nicht kennt. Das habe ich wirklich erst beim Recherchieren von diesen Spaziergängen entdeckt und war begeistert.
Genau, was sehen wir jetzt hier? Das ist noch verrückt.
Also wir sind eigentlich immer noch mitten in der Stadt, muss ich betonen. Und jetzt kommen wir da so in einen grünen Bereich rein. Also vor allem jetzt hier unten hat es sehr schöne Obstgärten.
Sieht toll aus. Und da hat es auch Äpfel. In meinem Garten sind ganz viele abgehängt. Jetzt sie?
Ja, es hat auch schöne alte Obstbäume. Die so ein bisschen knorrig waren. Und jetzt müssen wir auf die Stege hier hochkämpfen.
Jetzt gehen wir da bis zu diesem roten Fenster, wie du vorher gesagt hast, zu diesem Rahmen. Und dort bleibt man momentlich stehen und ruhen aus.
Ja, das ist eine gute Idee. Bezeichnend finde ich noch, dass das eigentlich das Areal von einem Spital ist. Und das zeigt eigentlich nur, gut, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass viele Patienten nicht mögen, da die Stege auf- und runterlaufen. Aber die Natur ist halt auch wirklich wichtig für die Gesundheit. Je mehr Natur, desto gesünder ist der Mensch. Das ist erwiesen, wissenschaftlich. Jetzt haben wir hier wieder einen Standort von diesem Spaziergang. Der zweite, jetzt sind wir recht weit gelaufen. Und hier geht es jetzt um die Bäume. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man jetzt hier durch den roten Rahmen schaut, sieht man wirklich die Obstbäume, den Obstgarten. Ehrlich gesagt, so Obstgärten in der Stadt Bern gibt es nicht mehr. Man sieht jetzt da nicht so gut durch den Rotrahmen durch, weil es hat da eine Spinne ihr Netz gerade schön in den Rahmen gebaut, was eigentlich noch lustig aussieht.
Ja, genau. Ist so eine Art Zweckentfremdung im Sinn von der Natur.
Ja. Aber es ist auch schon so, die Obstgärten, die sind ja auch mittlerweile im Landwirtschaftsland sehr, sehr rar geworden. Die gehören aber zu extrem wertvollen Lebensräumen. Zum Beispiel der Gartenrotschwanz. Eine Vogelart, die wir erstaunlicherweise auch in Bern haben, die ist eher so in wirklich extensiven Landwirtschaftsgebieten. Aber in Bern lebt der auch und der, zum Beispiel, der fühlt sich in so Obstgärten extrem wohl.
Man sieht auf den Schildern, die zu jedem Rahmen dazu machen, wo immer auch eine Erklärung gibt, auch noch ganz Haufen andere Tiere, die profitieren von diesen Bäumen.
Genau. Also wir haben zum Beispiel Fledermäuse, die nutzen natürlich dann so Baumhöhlen als Schlafplätze. Wenn zum Beispiel ein Ast abgesackt wird, dass es so eine Höhle gibt. Der Vogel ist klar, die brauchen Bäume. Und dann hat es aber auch ganz viele Insekten, die von den Bäumen leben. Und Spinnen natürlich. Und ja, Mäuse gehen die Wurzeln fressen. Mhm. Manchmal.
Machen wir noch mal ein bisschen weiter?
Ja. Ja, wir müssen bis zum Obersten.
Sollen wir aber da noch, glaube ich, an so etwas wie Familiengärten vorbei?
Genau, das sind dann irgendwie so Gemeinschaftsgärten. Kann zum Teil auch sehr schön sein. Also es ist jetzt eben, wir sind jetzt hier wieder im steilen Hang innen und das hat viel so Terrassen. Und die Terrassen sind zum Teil sehr, sehr toll mit so Steinen gebaut, wo dann natürlich auch wieder einen Lebensraum für Eidechsli geben.
Ui, das ist ein Rosmarin. Die haben mich wahnsinnig gerne, die Wärme hier.
Ja, also ich denke, klimatisch ist das hier super zum Gärtnern. Viel Sonne, wahrscheinlich auch viel Hangwasser.
Und zum Schutz einen kleinen Gartenzweck.
Das ist jetzt eigentlich der Garten des Diakonis. Und der Stiftungsdirektor hat mir gerade kürzlich ein Foto geschickt. Die haben im Moment wahnsinnig viele Ringelnattern, die hier sündeln. Ich habe gesagt, das sei zum Teil eine kleine Herausforderung für die Leute, weil nicht alle gerne, ja, weil nicht alle gerne Schlangen haben. Also Ringelnattern sind ja nicht gefährlich, die sind ja völlig ungefährlich. Aber wenn man es nicht kennt und... Aber schön finde ich, dass jetzt eben gerade der Stiftungsdirektor durch die Aktion, sind wir natürlich auf sie zugegangen und gefragt, dürfen wir da die Tafel aufstellen. Und durch die Aktion sind sie jetzt auch gerade ein bisschen sensibilisierter geworden. Und haben ja Freude, weil die Leute Freude haben an ihren naturnahen Flächen. Da sind wir jetzt beim dritten Standort. Wir haben vor uns einen kleinen Teich. Man sieht ihn mittlerweile fast nicht mehr. Es ist so voll Pflanzen, aber man hört noch das Plätschern vom Springbrunnen. Jetzt auch gerade so kleine Teiche. Die Teiche müssen nicht immer riesengroß sein, dass sie einen Nutzen haben. Weil gerade alle Gewässer, sei das Fliessgewässer oder Stillgewässer, sind extrem unter Druck. Es gibt eigentlich, also ja, die Schweiz ist ja praktisch trockengelegt worden in den letzten 150 Jahren. Und darum ist eigentlich jedes kleine Gewässer ist extrem wertvoll, für, nicht nur für Amphibien, sondern auch für Insekten wie Libellen und so. Und je mehr das von diesen kleinen Gewässern hat, desto mehr sind halt auch so, sogenannte Drittsteinbiotope. Also Tiere können auch von einem zum anderen gelangen. Was natürlich in der Stadt nicht ganz ungefährlich ist, weil es halt immer noch sehr viele Strassen und Hindernisse dazwischen hat.
Das ist also die berühmte Vernetzung, gell? Genau. Dass man vielseitige Bereiche probiert zu haben, damit eben die Trittsteine gut verteilt sind in der Stadt.
Genau.
Ich habe in einem Beitrag schon die lustige Erzählung bekommen, dass bei Horgen, wo wirklich eine Schnellstrasse, wo der Hang abteilt vom See unten, dass es da freiwillige Helfer gibt, die die Amphibien in Kesseln fangen und über den See übertragen. Mhm. Und das machen sie jedes Jahr.
Ja, also wir haben in Bern hier auch solche freiwillige Aktionen bei ganz wichtigen Übergängen, wo wir dann einfach im Frühling die Zäune stellen. Aber wir können das selber nicht stemmen, regelmässig vorbeigehen und die Kübel zu leeren. Und das machen auch Freiwillige und da sind wir extrem dankbar.
Das ist ja ganz schön, hier, die paar Birken.
Also wir laufen jetzt hier einmal um das kleine Kilchen um. Und dann kommen wir dann eigentlich schon im Innenhof vom Spital, vom Salem-Spital. Ich muss immer aufpassen, dass ich die Spitäler nicht verwechsle. Das ist ein grosser Teich. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich hier war. Also es hat hier so eine Skulptur von einem Fischreiher oder einem Graureiher im Teich. Und ich war hier auch schon hier. Und er ist neben der Skulptur ein richtiger Graureiher gestanden. Das hat das super ausgesehen.
Das ist verrückt. Es hat auch noch ein Häuschen. Das ist jetzt für was?
Für die Enten. Also sie haben da, nur dort hinten hat es noch Enten, das sind aber nicht die einheimische Enten. Also es ist wirklich, und Riesenfische hat es auch noch drin.
Sind es irgendwelche Koi?
Nein, ich glaube, sie haben sonst irgendwelche Karpfen. Sie sind fast ein bisschen zu wenig farbig für Koi. Aber vielleicht hat es irgendwo noch andere. Fische sind ja in diesen Teichen eigentlich nicht so praktisch. Weil wenn jetzt da irgendwie sich ein Frosch oder ein Krott verirrt und da leicht reinlegt, dann fressen die Fische alles weg. Darum sind uns eigentlich die Teiche lieber, wo keine Fische drin sind.
Also die haben in dem Fall lieber Fische in den bewegten Gewässern?
Genau, also in die Fliessgewässer gehören sie ganz sicher. Es gibt sicher auch kleinere Säle, weiss nicht, wo vielleicht Fische tatsächlich vorkommen. Aber jetzt sind irgendwie Gartenteiche, wo er könnte ein Lebensraum sein für Frösche und Kröte und Molchen, haben wir eigentlich lieber keine Fische, weil die wirklich dann eigentlich alles Rübis und Stübis wegfressen. Also die nehmen dann auch die Insektenlarven und ohne Fische hat man dann sofort eigentlich viel mehr Wert, viel mehr Artenreichtum in einem Teich. Und da sind wir am nächsten Standort. Da geht es um Wege und Platz. Und hier vor dem Salemspital hat es einen grossen Platz. Und der ist wunderbarerweise echt nicht asphaltiert, sondern sogenannt chaussiert, also mit so Käse. Und es hat auch viele Bäume hier. Das sind zwar jetzt nicht einheimische Bäume, aber unten an den Bäumen hat es überall so kleine Grünflächen, die eigentlich auch sehr schön artenreich sind. Also man sieht es da vorne gerade. Es wuchert so ein bisschen, es ist so ein bisschen wild. Dort hat sogar noch Karten verblüht. Also, das ist schon sehr schön gemacht. Sie haben jetzt hier ein paar haben sie gemäht und ein paar haben sie lassen. Das heisst, die sie lassen, kann es dann wieder absamen und die anderen rein. Aber jetzt zurück zu den Wegen und Plätzen, was eigentlich darum geht. Das ist mittlerweile, glaube ich, recht in der Stadtverwaltung oder in der Planung angekommen, dass so unversiegelte Plätze, unversiegelte Wege, also nicht asphaltierte Wege, sehr, sehr wichtig sind, weil die sich viel weniger aufheizen im Sommer. Klimatisch wichtig oder wertvoll auch. Nebst dem, dass eben, wir sehen es jetzt hier am Rand entlang, sie tun jetzt hier auch nicht wirklich extrem pützeln, das könnte man natürlich, aber sie lassen einfach am Rand wirklich auch so ein bisschen Pflanzen kommen. Das macht Teilen ein Dorn im Auge sein. Es gibt Leute, die sagen, nein, das ist unpflegt und das sieht grusig aus. Aber man kann natürlich auch den Wert von dem sehen. Also für mich ist es wunderschön, dass sie das einfach sein lassen. Dass sie sagen, wir lassen das zu. Das ist grün, das ist für die Insekten wichtig. Und das ist von dem her, also ich finde das toll, dass sie das hier so machen. Und dass sie nicht irgendwie im Sommer alle 2 Wochen gehen oder abflammen oder ich weiß auch nicht, wie mit Wasserdampf heissen bekämpfen, sondern dass sie einfach sagen, am Rand ist das gut.
Eigentlich, mir ist es ähnlich gegangen. Ich war vor kurzem wieder mal in Zürich gesehen und habe gesehen, dass auch alle Tramgleise, oder, dass die wuchern zu wild. Also das ist nicht mehr so schön gestanden an der Rasen dort zwischen den Tramgleisen. Und dann habe ich gedacht, irgendjemand hat es Klick gemacht in der Schweiz. Ich glaube, das hat man verstanden.
Auf der einen Seite hat es vielleicht Klick gemacht, aber jetzt auch gerade so im Unterhalb der öffentlichen Flächen ist es zum Teil einfach eine Sparmaßnahme. Dass man sagt, es gibt viel weniger zu tun, wenn man ein bisschen tolerant ist und das Grüne ein bisschen stehen lässt. Und weil das ist sehr, sehr aufwendig, so einen nicht asphaltierten Platz wirklich piekfein, ohne Unkraut zu behalten, das ist unglaublich, was das zu tun gibt.
Und das ist vielleicht auch so eine Verführung, oder? Warum vielleicht auch Privatbesitzer zum Teil dann wirklich den Blättchen noch verlegen an solchen Orten. Pflegeleicht, das Auto kann man draufstellen, das Öl vielleicht einmal ein bisschen, tröpfelt Öl ab. Dann ist es nicht so dramatisch, aber wenn es dann auf dem Rasen wäre, das würde man dann nicht gerne sehen.
Ja.
Und darum hat man jetzt viel, glaube ich, dort wirklich einfach Blättchen, Zementplatten oder Steine gemacht.
Genau, das ist sicher ein wichtiger Grund. Ein Grund, der immer angeführt wird, ist, dass halt, wenn es Schnee hat, Schneeräumung auf so einem Käseplatz ist natürlich sehr schwierig, weil man dann immer auch das Käse wegschiebt. Aber ich muss sagen, es gibt mittlerweile hier im Mittelland so wenig Schnee, im Winter denke ich, das ist irgendwie nicht mehr so ein wichtiges Thema. Und ich persönlich finde es einfach schön, über so einen Platz zu laufen, wo es so knirscht.
Das ist etwas akustisch Angenehmes. Was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass man jetzt hier noch sagen könnte, da hat es viele kranke Leute, die dort überlaufen, oder ältere Leute, Angehörige haben, die krank sind, kann man besuchen. Dass man dort vielleicht eine Güterabwägung macht und sagt, wenn es gerade in diesem Spitalumfeld, wäre es vielleicht doch noch ein bisschen zugänglicher und gangbarer halten. Aber so im Allgemeinen, denke ich, ist die sogenannte Entsiegelung, das ist jetzt wieder ein Schlüsselfaktor. Aber wenn man mehr würde entsiegeln würde, würden wir einfach mehr Biodiversität haben.
Ja, ganz klar. Aber mikroklimatisch ist es heutzutage, gerade in einer Stadt, wo so viel versiegelt ist, ist es einfach wichtig, dass man nicht mehr versiegelt. Dass man möglichst viel entsiegelt. Es ist zum Teil nicht nötig, dass man Parkplätze asphaltiert. Man hat so viele Möglichkeiten. Man kann entweder einen Kiesplatz machen, wie vorhin, oder man kann auch Rasengittersteine her tun, wo dann zwischen wieder Leben kann entstehen. Man muss immer daran denken, eben, wie du vorhin hast gesagt, mit älteren Leuten, es muss möglichst gut auch begangbar sein. Also es dürfen keine Hindernisse entstehen.
Christine Föhr ist Biologin, genauer Botanikerin. Später bei ihrer Arbeit hat sie ihre Liebe für die Vögel entdeckt. Zuerst einmal ihre Begeisterung für die Alpen und Moorsegler und jetzt gerade fördert sie Dohlen in der Stadt. Auf dem Weg kommen wir darum zum Thema von den vielen Hindernissen, die es für dich in der Stadt gibt.
Jetzt sind wir da noch an einem Standort vorbeigelaufen. Wir sind hier bei einem Kindergarten. Der Kindergarten Gotthelfstrasse. Und da gibt es mehrere Elemente. Wir haben eine sehr schöne, naturnahe Kindergartenumgebung, was ich eigentlich schön finde, weil ich finde, die Kinder, das sind unsere Zukunft. Wenn die schon einen Zugang zur Natur finden, sie werden irgendwann gross. Und der Zugang der bleibt ihnen dann hoffentlich. Und sie lernen dann die Natur schätzen. Hier haben wir als erstes einen Standort zu Barrieren. Eine Stadt ist voll von Barrieren für Tiere. Insbesondere halt, also Igeln können nicht überall durch. Die können weder klettern noch fliegen noch irgendetwas. Und gerade die Stadt hat viel Gartenzäune, Mauern. Und da ist einfach wichtig, dass man sich auch immer so ein bisschen in ein Tier versetzt und überlegt, wenn jetzt da irgendwelche mein Garten naturnah gestalten, kommt überhaupt das Tier in den Garten? Oder was muss ich machen, dass es reinkommt? Und da hat jetzt zum Beispiel ein Kollege von mir, der hat da vis-à-vis gewohnt, haben dann mal da beim Holzzaun einfach im Ecken zwei Latteln unten abgesackt. Das ist etwa 15 cm. Das heisst, dass es dort so einen Durchschlupf gibt für einen Igel. Also jetzt kann der Igel eigentlich da rein spazieren, in den Garten rein.
Braucht nicht viel, oder?
Es braucht nicht viel. Es ist ja sehr einfach zu machen. Ja, ja. Und was wir dann hier auch noch haben, ist eine schöne Wildhecke. Eine Wildhecke, das habe ich glaube schon gesagt, das sieht halt in der Stadt nicht gleich aus wie auf dem Land. Das hat jetzt auch hier nicht so viel Platz. Es ist ein Weg und hinten dran ist eine Mauer. Aber es hat ganz viele einheimische Arten. Man sieht, Bäume sind drinnen. Wir sehen auch, es hat unterschiedliche Arten mit unterschiedlichen Plattformen. Und es sieht wirklich so ein bisschen wild aus. Und weil es halt in einem Kindergarten ist, sieht man jetzt auch da diverse Wege, die in die Hecke reingehen. Man kann sich gut vorstellen, dass die Kinder da drin auch spielen können. Das dürfen sie auch. Und das finde ich eben schön. Da wachsen sie schon ganz anders auf und merken schon, das ist etwas nicht nur zum Anschauen oder nicht nur für Tiere, sondern das können Menschen auch nutzen, mit der nötigen Sorgfalt halt.
Hast du eine Idee, ob die Kinder vielleicht halt weiter hinten auch noch dürfen und mal selber etwas anpflanzen, oder?
Das weiss ich nicht, aber wir können jetzt da noch weiter vorlaufen. Sie hat auch wirklich so einen richtigen Garten, auch mit Obstbäumen, Obstgärten. Und ich glaube, da hinten hat so ein Gartenbeetchen.
Weil das wäre natürlich noch das Nonplusultra, wenn man mal selber etwas sieht, wachsen.
Und da sieht man, er muss schon irgendwie so ein bisschen Pflanzen, die in einem Topf innen sind oder in einem Beetchen. Also es ist sehr eine naturnahe Gestaltung. Genau. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Kinder da von diesen Früchten schnauzen dürfen. Also wenn wir jetzt hier durchschauen, sehen wir ein Haus in der Greietstrasse. Das ist wirklich unglaublich üppig bewachsen. Mit Efeu, mit, es hat noch Wildrosen, glaube ich, die auch noch daraus herauswuchern. Es ist einfach quasi die ganze, fast die ganze Fassade ist grün. Und das ist vielleicht auch noch wichtig, so Fassadenbegrünung, weil in der Stadt, wo Platzmangel herrscht, kann man auch einfach quasi die Vertikale aufgärtnern. Und das ist natürlich für, jetzt gerade Efeu ist für viele Arten sehr wichtig, weil Efeu blüht sehr spät im Jahr. Eigentlich, wenn alles andere schon verblüht ist, können also Insekten vom Efeu profitieren. Und dann im Winter, wenn dann Beeren reif sind, ist natürlich eine wichtige Vogelnahrung. Nebst dem, dass es der ganzen Gebäudehülle noch Struktur gibt, wo dann viele Vogelarten drinnen nisten können oder sich Spinnen drin verstecken oder so. Also es ist dann wie ein vertikaler Naturraum.
Muss man denn Angst haben, der Efeu, dass die Fassade kaputt macht?
Wenn die Fassade intakt ist, nicht. Der Efeu kann auch nicht irgendwie einfach die Mauer anfangen sprengen. Schwierig ist es bei alten Fassaden, die schon ein bisschen Risse haben. Dort kann der Efeu natürlich Würze reinmachen und dort kann es dann wirklich die Fassade beschädigen. Man sollte so nicht über ein Dach auswachsen, weil dort kann es dann auch Risse. Ritzen, wo es rein kann wachsen und unter Umständen Strukturen kann beschädigen. Also man muss das Efeu, man kann es nicht einfach lagern, man muss dann wirklich auch ein bisschen dazu schauen. Das kann dann unter Umständen schon Probleme geben oder dass irgendwie dann auch oben der Dach auch verstopft oder so. Das ist natürlich dann auch nicht wünschenswert.
Außer eine andere Fassadenbegrünung, die ich kenne, ist die Glycinie. Ich assoziiere die immer mit Italien oder noch südlicher, oder meine ich das nur?
Also die Glycinie ist nicht einheimisch. Das ist, es gibt sowieso sehr wenig einheimische Fassadenbegrünungen. Es gibt eine, aber die Auswahl ist nicht gross. Die Glycinie tut jetzt nicht so wie Efeu an der Fassade kleben, sondern es braucht irgendetwas, was daran aufwachsen kann. Es kann einfach sehr, sehr starke Stämme geben. Wenn es zum Beispiel gerade ein Regenabflussrohr aufwächst, kann es durchaus sein, dass es dann irgendwann das Regenabflussrohr verdrückt. Also ist auch nicht ganz unproblematisch, weil es sehr wirklich stark kann wachsen, Glycinie. Aber ich persönlich finde es wunderschön. Aber es ist natürlich schon so, einheimische Arten wären sinnvoller.
Sie blühen relativ früh. Das ist auch noch ein Grund, warum ich an ihnen namens Freude habe. Das ist jetzt zum Beispiel gerade eine hier. Ja. Die hat sich jetzt ganz schön ausbreitet. Ja. Dass sie jetzt einmal blüht, ist eher noch ungewöhnlich, denkt es mir. Aber ich habe sie irgendwie auch gern.
Ja.
Und es gibt im Ganzen so einen romantischen Anstrich mit dieser Glycinie. So ein bisschen,
die blüht natürlich sehr üppig.
Ja, es ist so Fin de siècle Stimmung. Wir laufen jetzt durch eine kleine Allee durch, gell? Mit relativ alten Bäumen.
Man merkt jetzt so einfach, weil schon nur die Tatsache, dass die Bäume Schatten spenden, ist sofort frischer. Wir sind jetzt hier im Botanischen Garten angekommen. Der Botanische Garten ist eigentlich auch der Grund, wieso ich gerade diese Route gewählt habe. Weil das ist eigentlich mein absolut Lieblingsort von Bern. Und hier hat es natürlich auch noch ein paar naturnahe Lebensräume. Also eigentlich der ganze Botanische Garten ist sehr naturnah, aber es hat ein paar spezielle Lebensräume. Und hier ist eben auch die Nisthilfe- und Kleinstrukturenausstellung. Gerade im Eingangsbereich hat es hier so eine sogenannte Ruderalflur. Und da ist der Sommerflieder natürlich ganz eine klassische Art von so einer Ruderalflur. Dort hat es sehr viele Neophyten in der Regel. Hier jetzt, in der Regel hier jetzt nicht. Hier ist es jetzt wirklich eine sehr wertvolle Ruderalflur. Und man sieht hier, es ist ein Bauprojekt geplant. Das ist auch das Schicksal von der Ruderalflur. Es ist im ständigen Wandel. Und wir sehen nebendran auch schon gerade eine von diesen Kleinstrukturen, von der Kleinstrukturenausstellung. Die sind eigentlich in einem ähnlichen Stil, wo mit roten Rahmen ausgeschildert. Das ist ein Steinhaufen, der extra für die Eidechsli natürlich da wirklich an einem perfekten Ort. Es ist sonnig, es ist warm. Also da hat es ganz viel Eidechsli da drin. Halt auch, weil es ruderal ist, weil es steinig ist, weil es lückigen Bewuchs hat.
Die Ruderalflächen, die haben auch sehr viel kann man sagen, Arten, die hitzetolerant sind, gell?
Ja, weil die Steine die sich natürlich zusätzlich noch aufwärmen und im Morgen der Sonne sünneln. Und weil die Eidechsel ja nicht wie wir Warmblüter sind, müssen die sich zuerst irgendwo aufwärmen können. Und bei einer kürzlichen Untersuchung hat man also gefunden, dass da eine seltene Wildbienenart vorkommt auf dieser Ruderalfläche. Also das ist recht spannend.
Seltene was?
Wildbienenart.
Ah.
Ja. Also wenn man mal Arten wirklich ganz gründlich erhebt, dann ist man doch immer wieder erstaunt, was, dann er, also ja, was das für ein Überraschungsapparat hat.
Ich sehe hier ganz einen Haufen Kästen, die hier hängen.
Wir haben gesagt, man kann ja nicht nur eine Kleinstruktur im Garten erstellen, man kann auch andere Sachen machen, die nicht so viel Platz brauchen, nämlich Nisthilfen für Vögel aufhängen. Wir sehen eigentlich immer nur Mäuselkästen. Und ja, eigentlich, da haben wir die Idee gehabt, wir wollen eigentlich mal zeigen, hey, es gibt im Fall nicht nur Mäuschen. Wir können so viele verschiedene Nisthilfen brauchen, aufhängen für unterschiedliche Vogelarten, weil jede Vogelart hat wieder ihre eigenen Vorlieben. Und darum haben wir jetzt hier mal so eine Palette an unterschiedlichen Nisthilfen gezeigt, wo man hier in Bern kann tatsächlich auch aufhängen und die Sinn machen. Also einfach je nachdem, was man für Vögel im Garten hat. Das hat da sehr grosse Nisthilfe und sehr, auch wieder solche, die man kennt. Dass einfach die Leute da so ein bisschen Ideen bekommen. Es müssen nicht immer, klar, Mäuselkästen, das ist ja gut, man könnte da etwas anderes noch aufhängen. Und an dieser habe ich eben sehr Freude, an dieser Nisthilfe-Ausstellung, weil ich halt so ein bisschen vogelaffin bin und hoffe, dass ganz viele Leute die Hausrotschwanzkästen aufhängen bei sich daheim oder Starenkästen oder vor allem Mauersäglerkästen.
Ich glaube, jetzt sind wir so gut wie mal am Schluss von dem Spaziergang. Es gibt noch ein paar andere, die machen wir jetzt heute nicht. Aber ganz herzlichen Dank, Christine. Und jetzt gehen wir Kaffee trinken.
Als wir diesen Spaziergang gemacht haben, war das Aktionsjahr von Stadt Grün Bern schon fast vorbei. Jetzt, am Ende des Jahres, schläft auch ein Teil von dieser Natur, die mir Christine Föhr gezeigt hat. Ganz am Schluss wollte ich aber doch noch eine Frage stellen. Was hat eigentlich das Motto des Aktionsjahres «Natur braucht Stadt» geheissen?
Das ist eben rein akustisch nicht so gut hörbar. Es ist «Natur braucht Stadt», aber das «Auch im Braucht» hat eigentlich eine andere Farbe im Logo. Das heisst, eigentlich könnte man so sagen, Natur braucht auch Stadt. Und der Grund dafür ist eigentlich, dass man mittlerweile weiss, dass im Siedlungsraum eine unglaubliche Artenvielfalt hat. Also zum Teil wirklich viel höher als im Landwirtschaftsgebiet, weil halt sehr viele Arten, die aus dem Landwirtschaftsgebiet verdrängt werden, finden wir im Siedlungsraum neue Lebensräume. Also ich habe vorhin den Gartenrotschwanz angesprochen, der eigentlich so im extensiven Landwirtschaftsgebiet daheim wäre. Und weil es halt nicht mehr so viele Obstgärten hat, ist jetzt der plötzlich bei uns in den Friedhöfen, wo so viele Bäume hat, wo eine ähnliche Situation gäbe. Das heisst, die Natur braucht auch die Stadt, für dass die Biodiversität erhalten bleibt.
Das war wieder eine Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Christine Föhr recht herzlich für ihre Zeit. Und noch zum Schluss. Alle, die wollen, können Natur und Stadt auf Apple oder Google Podcast oder auf Spotify abonnieren. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen. Oder man kann meinen Newsletter abonnieren. Alle Informationen dazu finden Sie in meinen Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.